Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, kaum ist ein Kind geboren, geht unter den Verwandten das Vergleichen los. Ganz die Mama, meinen die einen, den Vater wie aus dem Gesicht geschnitten die anderen. Beides stimmt. Üblicherweise hat das Kind von beiden Eltern je die Hälfte der Erbanlagen und im Laufe der Entwicklung, im Laufe der Zeit, prägen die sich in unterschiedlicher Weise aus. Die Ähnlichkeit betrifft über Körperbau und Aussehen hinaus, aber auch Mimik und Gestik. In meinem letzten Studienjahr hatte ich mit einem Freund zusammengewohnt. Und ich staunte nicht schlecht, als wir einmal beim Besuch seiner Eltern gemeinsam am Esstisch sahen und ich in der Gestik und Mimik seines Vaters ein Spiegelbild meines Freundes entdeckte. Kinder sind nicht nur genetisch ihren Eltern nahe, sie ahmen sie auch nach. Nimmt man mit einem etwa 4 Monate alten Säugling intensiv Blickkontakt auf, spricht mit ihm und verzieht dabei den Mund, so versucht das Kind, die Bewegungen nachzumachen. Es lernt durch die intensive Zuwendung. Kinder nehmen aber auch die Gepflogenheiten und Atmosphäre in der Familie auf. Nimmt man die Mahlzeiten gemeinsam ein, spricht man miteinander? Hört man einander zu? Wie kann man streiten? Dies sind unbewusste Prägungen, die zu Gewohnheiten werden und den Stallgeruch einer Familie ausmachen. Ergänzt wird dies dann noch durch den Erfahrungsschatz der Dinge, die man gemeinsam unternommen hat. So hat meine Frau zum Beispiel von ihrer Mutter eine besondere Art des Strickens gelernt, die sie dazu befähigt, dass sie meterlang stricken kann, fast ohne hinzuschauen. Ähnliche Zusammenhänge wie bei der Kindesentwicklung mit Erbanlagen, Nachahmung, Gewohnheiten und Atmosphäre finden sich auch mit Blick auf unseren Glauben und unsere Nachfolge. Ich lese dazu als Predigttext aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gehören, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Und nun schenk uns die Gnade, lieber Vater im Himmel, zu erkennen, was das für unser Leben bedeutet. Amen. Liebe Gemeinde, der Epheserbrief war vermutlich ein Rundschreiben an mehrere Gemeinden in Kleinasien. Als Schnittstelle zwischen Europa und Asien war Kleinasien eine bedeutsame Handelsroute und religiös und kulturell bunt gemischt. Inmitten starker heidnischer Kulte und einiger größerer jüdischer Gemeinden mussten die Christen ihren Platz finden. Die vielfältigen Einflüsse auf die Gemeinden spiegeln sich in den Briefen des Paulus an die Gemeinden in Galatien, Ephesus und Kolosse wieder. Dabei betonen die Briefe, dass sich Glauben und Leben der Christen zwangsläufig von ihrer Umgebung unterscheiden. Ich möchte dies an unserem Text unter vier Überschriften zeigen, die an dem Beispiel der Kindesentwicklung anknüpfen. Erstens, ganz der Papa. Zweitens, ein liebevolles Zuhause. Drittens, das gehört sich nicht. Und viertens, die Kennzeichen der Familie. Das erste, ganz der Papa. Die Grundlage des neuen Lebens der Christen liegt in ihrer Abstammung. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Christsein ist nicht ein Abnicken bestimmter Glaubenssätze über Gott oder das Befolgen bestimmter Regeln. Es beginnt mit einer neuen Geburt und führt zu einer neuen Wesensart. Im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt es, all denen, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und Paulus ergänzt, geliebte Kinder. Von Natur aus sind wir Geschöpfe Gottes, geliebte Geschöpfe zwar, aber gefangen in Selbstbezogenheit und Gottesferne. Geliebte Kinder Gottes werden wir, indem wir Jesus in unser Leben einladen und so durch Gottes Geist von Neuem geboren werden. Ein Kind kann sich nicht selbst zeugen und gebären. So können auch wir diese Erneuerung nicht aus uns selbst bewirken. Der lebendige Gott aber kann und will es tun, wenn wir ihn bitten. Damit einher geht ein neues Wesen und Leben. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Paulus nennt die Christen auch Kinder des Lichtes. Zu diesem grundlegenden Wesenswandel gehört ein neuer Lebenswandel. So wie ein Säugling an der Brust seiner Mutter satt wird, bei seinen Eltern geborgen ist, mit ihnen Blickkontakt hat und sie imitiert, so dürfen auch wir in der unmittelbaren Nähe Gottes leben, uns von ihm ernähren und den engen Kontakt und Blickkontakt mit ihm halten. Über diese Innigkeit der Beziehung zu Gott sagt König David, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, so ist meine Seele in mir. Infolge unserer neuen geistlichen Genetik können wir nun Nachahmer Gottes werden. Gottes Wesen will sich in uns entfalten, weil wir Gottes Kinder sind. Und als Kinder Gottes haben wir, und das ist das Zweite, ein liebevolles Zuhause. Die Grundlage irdischer Elternschaft sollte Liebe sein. Dies ist im Alltag aber leider nicht immer der Fall. Die Grundlage der Vaterschaft Gottes jedoch ist ganz sicher die Liebe. Das bezeugt die Bibel an unzähligen Stellen und das steht hinter der Aufforderung: Wandelt in Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Unsere Fähigkeit zur Liebe wurzelt in der Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt. Dabei kann Liebe durchaus hart sein, denn sie hat das Wohlergehen des Geliebten im Blick und nicht das Wohlfühlen. Alle Eltern kennen diesen Gegensatz, zum Beispiel beim Zu-Bett-Gehen. Das Kind will noch Fernsehen oder weiterspielen, obgleich es schon spät ist. Die Eltern aber wissen, dass es ins Bett muss, weil es am Morgen sonst übermüdet ist. Liebende Eltern werden tun, was für ihr Kind gut ist, nicht was es will. Liebe und Strenge gehören zusammen. Und so wird auch Gott nicht all unsere Wünsche erfüllen, sondern tun, was zu unserem Wohl dient. Darum heißt es auch, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, das heißt, den erzieht er. Dass dies aber aus Liebe geschieht, das zeigt sich darin, wie Christus uns geliebt hat, der seinen Jüngern beim Abschied sagt: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesu Liebe geht so weit, dass er sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch, sagt Paulus. Das kratzt an unserem Selbstbewusstsein. Warum sollte es nötig sein, dass Jesus für uns stirbt? Gefallen wir Gott etwa nicht? Sind wir nicht eigentlich seine Traumbesetzung? Die Bibel ist in ihrer Analyse menschlichen Wesens sehr nüchtern. Wir haben ein Wissen, eine Ahnung von dem, was gut und richtig ist. Und doch handeln wir so oft genau dagegen. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an, heißt es in 1. Mose 8. Und Römer 3, Vers 23 sagt: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Die Bibel spricht wiederholt davon, dass unsere Schuld zum Himmel schreit. Man könnte auch sagen, zum Himmel stinkt. Wir täuschen uns, wenn wir meinen, das sei wie beim Säugling der Geruch der vollen Windel. Die Bibel sagt, es ist der Geruch der Verwesung. Unser Fehlverhalten ist kein Kavaliersdelikt. Es zerstört Beziehung, Leben und Gottes gute Ordnung und bringt mit sich den Tod. Denn, so sagt der Römerbrief, der Sünde Lohn ist der Tod. Wir brauchen mehr als einen Windelwechsel. Wir brauchen eine Auferstehung. Wir brauchen jemand, der für uns, für unsere Schuld einsteht, der sie trägt und wegträgt. Und das hat Jesus mit seinem Leben und Sterben für uns getan. Im Alten Testament besiegelt solch ein Opfer zugleich einen Bundesschluss. Das Opfer Jesu Christi ist das feste Siegel darauf, dass Gott aus Liebe einen neuen Bund mit der Menschheit gestiftet hat. Wer dies Opfer für sich annimmt, wer zu Jesus gehören will, der wird Mitglied der neuen Familie Gottes, die in Gottes Liebe gründet. Der Gestank unserer Sünde wird ersetzt durch den Wohlgeruch Christi. Allein seine aufopferungsvolle Liebe macht uns angenehm vor Gott. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Das gehört sich nicht. Jede Familie hat feste Regeln darüber, was richtig oder falsch ist. Oft sind sie jedem Familienmitglied klar, ohne dass dies extra formuliert wird. Sie gehören quasi zum Wurzelwerk der Familie und sind unausgesprochen gültig. Außenstehende müssen diese Regeln oftmals erst entdecken. Auch unser Text spricht von Unanständigkeit und Dingen, die sich nicht gehören, beziehungsweise umgekehrt von dem, was Heiligen entspricht oder was dem Herrn wohlgefällig ist. Ohne ins Detail zu gehen, verdeutlicht er an einigen Dingen, was sich in der Familie Gottes gehört und was nicht. Und diesen Dingen ist eines gemeinsam. Sie verstoßen gegen den Maßstab der Liebe. Ich möchte das an drei Beispielen aufzeigen. Erstens Unzucht, Porneia. Das steht im Griechischen für jede Form außerehelicher geschlechtlicher Beziehungen. Das biblische Leitbild erfüllter Sexualität ist die in Liebe und Treue wurzelnde und auf Lebenszeit und Verantwortung angelegte Vereinigung eines Mannes und einer Frau. Gott will nicht, dass Sexualität auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse reduziert und so das Gegenüber zum Objekt degradiert wird. Darum hat er mit der Ehe einen hohen Zaun um die Sexualität gezogen. Wenn wir diesen Zaun niederreißen, folgt daraus nicht nur seelische Verletzung Einzelner. Wir schädigen auch in großem Stil unsere Gesellschaft. Wenn wir dauerhaft den Geschlechtstrieb anfüttern, wird er immer gefräßiger. Wenn die Medien voll sind von Sexualität, müssen wir uns nicht wundern über Kinderpornografie und sexuelle Belästigung im Alltag. Wenn wir, wie hier in Bremen gerade diskutiert, ein Großbordell nach dem anderen genehmigen, führt das unweigerlich zur Erniedrigung von Frauen und zu Menschenhandel. Der himmlische Vater sagt, das gehört sich nicht. Zweitens, das Wort Habsucht kommt im Griechischen von einem Verb, was wachsen, zunehmen bedeutet, aber auch Überfluss haben, zu viel haben. Es meint eine Haltung, die nicht genug bekommen kann. In dieser Gefahr steht jeder Einzelne von uns, wenn es um Geld und Besitz geht, ganz gleich, wie viel wir schon haben mögen. Es beschreibt aber auch trefflich unser Wirtschaftssystem, das danach strebt, immer mehr zu haben, selbst wenn wir damit andere Menschen und die Schöpfung ausbeuten. Wir exportieren mit EU-Geldern subventioniertes Billigfleisch aus qualvoller Massentierhaltung nach Afrika, vernichten dort die Landwirtschaft, rauben den Menschen die Existenzgrundlage und wundern uns, wenn sie sich in der Folge in Scharen auf den Weg nach Norden machen, um in Europa eine neue Zukunft zu suchen. Auch das gehört sich nicht. Als drittes nennt Paulus das Reden, zum Beispiel Unanständigkeit und albernes oder unsinniges Geschwätz. Die Bibel spricht viel über das Reden. Jesus sagt, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie Rechenschaft ablegen müssen am Tag des Gerichtes. Ich fürchte, da kommt dann einiges auf mich zu. Wie rasch stelle ich mich über andere Menschen, verletze sie mit meinen Worten, haue noch einen unnützen Kommentar raus, anstatt sie aufzubauen. Wir regen uns zu Recht auf über Shitstorms oder Donald Trump und praktizieren und akzeptieren doch im Kleinen bei uns dasselbe. Auch hierfür gilt, das gehört sich nicht. Was aber sind nun, viertens, die Kennzeichen der Familie? Ich möchte das an den Begriffen Gottesdienst, Dankbarkeit und Licht zeigen. Die Unzüchtigen oder Habsüchtigen nennt Paulus Götzendiener. Die Bibel weiß, dass wir immer wieder fallen und sündigen. Wir bleiben bis zum letzten Atemzug Sünder, die der Gnade Gottes bedürfen. Er bietet sie uns aber auch an, weil er unser Heil und Leben will. Wenn wir aber festhalten an dem, was gegen Gottes Willen ist, dann nennt die Bibel das Götzendienst. Und wir ziehen Gottes Zorn auf uns. So wie Eltern zornig werden, wenn ihre Kinder übelste Gemeinheiten verüben. Kennzeichen der Familie Gottes ist die Abkehr vom Götzendienst und die Hinwendung zum Gottesdienst, die völlige Ausrichtung auf den guten Willen Gottes. Dem abfälligen Reden stellt Paulus zweitens die Dankbarkeit gegenüber. Wenn wir, anstatt auf andere Menschen oder Umstände zu schimpfen, für sie danken und beten würden, dann sähe es in uns, in unserer Umgebung und in diesem Land anders aus. Das heißt nicht, dass wir nicht Schlechtes beim Namen nennen dürfen. Das tut Gott von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Und das tut er und will er auch bei uns. Aber eben mit dem Ziel, Gutes dagegen zu stellen und Heil und Leben zu schaffen. Das soll auch die Atmosphäre in der Familie Gottes prägen. Und ein drittes Kennzeichen der Familie Gottes ist Licht. Licht zu sein ist keine Möglichkeit des Menschen, sondern es ist ein Leben aus Gott, das im Gegensatz zu den unfruchtbaren Werken der Finsternis die Frucht des Lichtes trägt. Paulus beschreibt diese Frucht mit den Worten Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und damit verweist er uns wieder zu Gott. Denn Güte, wörtlich gut sein, ist einzig die Eigenschaft Gottes. Niemand ist gut als Gott allein, sagt Jesus. Vor ihm, vor Gott, haben wir nichts vorzuweisen, das uns auszeichnen würde. Und das gilt auch für Gerechtigkeit. Im Psalm 25 heißt es, der Herr ist gut und gerecht. Und bei Jesu Tod sagt der für die Kreuzigung verantwortliche Hauptmann, dieser war tatsächlich ein Gerechter. Und schließlich gilt auch von der Wahrheit, dass sie in Jesus erfüllt ist, der von sich sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Diese Atmosphäre des Lebens in Gott ist das Kennzeichen der Familie Gottes. Als eines unserer Kinder einmal vor einer schwierigen Entscheidung stand, rief es an, um meine Meinung zu hören. Wir gingen die Dinge in Frage und Antwort durch und das Gespräch endete mit dem Satz: Papa, ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich wollte es nur noch einmal hören. Wie viel inniger dürfen wir unseren himmlischen Vater kennenlernen, der uns so unendlich liebt. Er will, dass wir ganz der Papa werden, dass wir wissen, was sich gehört und dass wir als seine Kinder erkennbar sind. Amen.